Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mensch Mannheim, dem Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. In der nächsten halben Stunde sprechen wir über die drei Themen, die in Mannheim derzeit Stadtgespräch sind. Mein Name ist Timo Schmidhuber und mit mir im Studio in der Dudenstraße sitzt wie immer Florian Karlein, ein großer Freund des Ponyreitens.
Hallo zusammen. Danke, Timo. Ich weiß zwar nicht, wie du drauf kommst, aber ich fühle mich in der Tat geschmeichelt. Auch wenn wir zu Hause momentan eher die Einhornphase durchmachen mit unseren Zwillingen.
Ja, Einhörner, die gab es auf der Maimesse in Mannheim leider nicht, nur Ponys. Ich will auch noch nicht zu sehr auf unsere heutigen Themen eingehen, sondern erstmal unseren Gast vorstellen. Er ist 25 Jahre alt, aber in Sachen Politik fast schon sowas wie ein alter Hase. Er kommt aus Blankstadt bei Heidelberg, hat an der Uni Mannheim ein Bachelorstudium gemacht. Was? Natürlich Politikwissenschaft, im Beifach VWL. Und vor 7 Jahren ist er in die SPD eingetreten. Er sitzt für seine Partei im Bezirksbeirat in der Neckarstadt West und ist in dem Stadtteil auch der Ortsvereinsvorsitzende. Für die Kommunalwahl in Mannheim am 9. Juni kandidiert er auf Platz 7 der SPD-Liste. Beruflich leitet er das Wahlkreisbüro der direkt gewählten Mannheimer SPD-Abgeordneten Isabel Kadematuri. Und er macht im Moment auch noch ein Masterstudium im Fach Public Administration in Speyer. Herzlich willkommen, Kai-Uwe Herrenkind.
Dankeschön.
Ja, und Kai-Uwe Herrenkind, ist etwas passiert, über das momentan viele Kommunalpolitiker klagen. Er hat Wahlplakate aufgehangen und ist dann angegangen worden von einem Passanten. Darüber sprechen wir gleich.
Und danach geht es auch noch um die Diskussion über einen neuen Güterzugtunnel unter dem Stadtgebiet Mannheim. Wird der irgendwann kommen? Oder werden sich die Güterzüge durch die heute schon stark ausgelasteten Strecken durch Mannheim zwängen? Vielleicht hat Kai-Uwe Herrenkind ja exklusive Informationen für uns. Schließlich sitzt seine Chefin Isabel Kadematuri ja im Verkehrsausschuss des Bundestags. Das dritte Thema habe ich bereits angedeutet. Es hat zuletzt für ziemlich Wirbel gesorgt. Das Ponyreiten auf der Maimess.
Beginnen wir mit Thema Nummer 1. Gewalt gegen Kommunalpolitiker oder Politiker im Allgemeinen. Eigentlich wollte ich jetzt die Geschichte von Matthias Ecke erzählen, sächsischer Spitzenkandidat der SPD bei der Europawahl, der am 3. Mai von 4 Leuten angegriffen und richtig brutal verletzt wurde. Jochbeinbruch, Augenhöhlenbruch, Hämatome. Aber dann hat uns gerade auch noch eine andere Geschichte erreicht. Wir nehmen ja wie immer donnerstags auf und am Mittwochabend ist wohl ein junges Parteimitglied der SPD mit seiner Freundin im Jungbusch angegriffen worden, als die beiden dort Plakate aufgehängt haben. Die News ist total aktuell angekommen bei uns. Herr Herrenkind, wissen Sie mehr, was da passiert ist?
Also mich hat die Nachricht tatsächlich auch gerade eben erst erreicht. Und soweit ich mittlerweile die Informationen zusammen habe, wurde eben ein junger Parteigenosse von uns beim Plakatieren im Jungbusch tatsächlich auch angegriffen und wurde, wie gesagt, verschlagen von 3 Männern, die ihm aufgelauert haben. Die 3 Männer waren dabei, eben eins von den Plakaten, das er gerade aufgehängt hat, wieder abzureißen. Und daraufhin ist der Genosse eben in die Konfrontation gegangen, hat den Leuten gesagt, hey, was macht ihr da? Und das ist dann wohl böse geendet.
Wie geht's dem jungen Mann?
Das weiß ich leider momentan noch nicht. Soweit ich allerdings weiß, geht's ihm gut und er liegt auf jeden Fall nicht im Krankenhaus.
Wird Anzeige erstattet?
Ich hoffe es, aber auch da muss ich leider sagen, die Informationen sind so neu, dass es gestern Nacht passiert. Ich habe es ja auch gerade eben erst vor nicht einmal einer halben Stunde erfahren. Das weiß ich noch nicht.
Dann lassen Sie uns doch bis dahin mal über das sprechen, was Ihnen selbst passiert ist. Sie waren mit Ihrem Parteikollegen Markus Sprengler unterwegs und haben Plakate aufgehängt. Schildern Sie doch mal, was da in der Nacht passiert ist.
Genau, wir waren in der Nacht vom 27. auf den 28. April unterwegs beim Plakatieren, haben ein Europaplakat aufgehängt. Als wir das Plakat schon fast komplett an der Laterne befestigt hatten, kam von der gegenüberliegenden Seite, Straßenseite ein Mann auf uns zu und hat uns auch schon entgegengerufen, schön, dass ihr da ein Plakat aufhängt, dann kann ich es direkt wieder runterreißen. Und ist dann auch direkt auf uns zugegangen, hat Markus und mich aus dem Weg gerempelt und uns das Plakat wirklich vor unserer Nase wieder von der Laterne runtergerissen. Danach war er auch weiterhin noch aggressiv. Allerdings hatte er 2 Freundinnen dabei, die zum Glück ihm da auch die ganze Zeit gesagt haben, hey, was soll das? Lass das sein. Und als dann letztendlich Markus auch gesagt hat, ich rufe jetzt die Polizei, ist der Mann dann auch sehr schnell in die Flucht gegangen. Aber jetzt gerade mit dem Vorfall, den wir jetzt vor einer halben Stunde hier erfahren haben, beschäftigt einen sowas natürlich umso mehr, weil es zeigt, wie schlimm das auch hätte ausgehen können. Und im Nachhinein muss ich da ehrlich gesagt sehr froh sein, dass ich unversehrt aus der Situation rausgekommen bin.
Hatten Sie Angst in der Situation?
Ich hatte in der Situation nicht unbedingt Angst. Ich war eher im Schock so ein bisschen, weil es ist eigentlich eine ganz übliche Situation, dass man beim Plakatieren von irgendjemandem angesprochen wird oder dass irgendwer einem auch mal einen blöden Spruch zuruft. Man ist ja auch in einer sehr öffentlichen Situation, trägt ja diese großen Plakate auch mit sich rum.
Das klingt so, als müsste man als Kommunalpolitiker damit leben.
Ja, mit ein bisschen Hass und ein bisschen Auseinandersetzungen und Anfeindungen muss man in der Politik und vor allem auch in der Kommunalpolitik sicherlich leben. Solange es auf einem verbalen Level bleibt, ist das auch schwierig, aber tolerierbar. Aber in der Sekunde, wo das umschlägt in Gewalt, sind wir in einer Situation, die nicht mehr zu akzeptieren ist.
Jetzt wird es ja zunehmend aggressiv. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, es schlägt um in Gewalt. Was denken Sie, ist die Ursache dafür, für diese Entwicklung?
Also ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, dass die Sprache und die allgemeine politische Kultur in den letzten Jahren sich zunehmend verroht. Also wir tauschen nicht mehr miteinander die besten Meinungen aus, sondern es ist mittlerweile ja eigentlich nur noch ein Aneinander-Abarbeiten und gerade auch jetzt durch das Erstarken der AfD dazu auch noch ein wahnsinniger Fremdenhass, eine Auseinandersetzung, die nichts mehr wirklich mit dem politischen Für und Wider zu tun hat, sondern wo es eigentlich nur noch darum geht, die Konkurrenz schlecht zu reden. Das fasst sich erst einmal in Worte. Wir haben alle noch den Satz von Gauland mit "Wir werden sie jagen" im Kopf. Und diese Worte sind mittlerweile eben zu Taten geworden.
Es geht ja durch alle Parteien. Es sind ja Betroffene von fast allen Parteien, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die angegriffen worden sind. Also betrifft alle.
Ja, also das betrifft sicherlich alle Parteien. Wir sehen in den Zahlen ja auch, es betrifft einige Parteien mehr als andere. Vor allem die Grünen sind mit Abstand am meisten davon betroffen und natürlich auch die AfD. Wobei man bei den Zahlen auch immer sagen muss, es wird nicht alles angezeigt und die Dunkelziffer ist vermutlich wesentlich größer als das, was wir in den Medien auch immer wieder lesen. Das ist eben letztendlich auch eine Folge von dem Diskurs im Land. Aber das erleben wir ja auch nicht nur in der Politik, sondern das erleben wir allgemein in der Gesellschaft, dass man immer aggressiver miteinander umgeht. Schauen Sie sich nur mal die Facebook- oder Instagram-Kommentarspalten an von irgendwelchen einigermaßen politischen Beiträgen. Da sammelt sich mittlerweile ja der Hass von allen Seiten. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir alle anpacken müssen.
Ich sehe, Timo schüttelt immer mal wieder den Kopf. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich fassungslos, was wir da so hören. Ich finde auch, Hass alleine muss man schon nicht akzeptieren. Also die Entwicklung finde ich wirklich, wirklich schlimm. Sie sind ein junger Mann, der sich einsetzt und für seine Stadt engagieren will im Gemeinderat. Überlegt mir da nicht, hinzuschmeißen und sagen, lasst mich doch einfach in Ruhe.
Also ich möchte eigentlich nicht sagen, dass man Hass akzeptieren sollte. Ich möchte nur mal das ehrliche Bild schildern, was momentan eben die Situation in der Politik ist. Und wer sich heutzutage für ein politisches Ehrenamt entscheidet, der kann nicht damit rechnen, dass man keinen Anfeindungen ausgesetzt ist. Das ist allerdings eine Sache, die war schon immer so. Es nimmt zu und es wird, wie gesagt, immer gewalttätiger und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir eben auch schon bei körperlicher Gewalt sind. Da muss auf jeden Fall sich dringend etwas an der Situation verändern, aber wir sind nun mal in der Politik auch in einem Feld, wo es oftmals auch sehr emotional wird und in dem Moment, wo Emotionen mitschwingen, sagt man auch manchmal Sachen, die man vielleicht im Nachhinein dann so nicht sagen würde. Dem müssen wir uns alle aussetzen. Eine gewisse Streitlustigkeit gehört einfach zum politischen Business, glaube ich, dazu.
Debattiert wird ja auch darüber, ob härtere Strafen helfen würden. Was denken Sie?
Da habe ich persönlich die ganz klare Meinung, dass sowas überhaupt nichts bringt, weil letztendlich ist das eine Ursachenbekämpfung und keine Symptombekämpfung. Wir haben Gewalt gegen Politiker und wenn man einmal Gewalt erfahren hat im Wahlkampf, ist man danach erstmal ein Stück weit auch traumatisiert. Und das nimmt einem niemand mehr weg. Wenn dann der Täter oder die Täterin 1 Jahr, 5 Jahre oder 10 Jahre im Gefängnis sitzt oder nur eine Geldstrafe bekommt, dann macht das diesen Fall nicht wieder wett. Wir müssen da an den Symptomen arbeiten und dafür brauchen wir Lösungen. Da muss ich Ihnen aber ehrlich sagen, ist die Diskussion noch eine sehr offene und da habe ich auch noch keine abgeschlossene Meinung zu, was da der beste Weg ist. Höhere Strafen sind es aber auf jeden Fall nicht.
Was wären andere Möglichkeiten, auch wenn Sie jetzt hier nicht schon das Patentrezept vorlegen können, Was könnte man machen?
Also ich glaube, wir müssen auf der einen Seite, wie gesagt, auch als politische Parteien allgemein daran arbeiten und uns an die eigene Nase fassen und in der Rhetorik erst einmal wieder ein bisschen zurückschrauben. Wir müssten weniger darüber reden, was die anderen alles schlecht machen und vielleicht auch mehr darüber reden, was wir selbst besser oder gut machen, um so ein bisschen diesen ganzen Hass, der nun auch mal in der Bevölkerung ist, nicht nochmal einen Nährboden zu geben. Und darüber hinaus ist es aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich glaube, nur wenn das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und eben auch schon im privaten Umfeld dieser Hass, auch verbale Hass gegenüber Politikern nicht mehr toleriert wird, können wir ernsthaft dagegen vorgehen, weil Sie kennen es sicher alle, am Küchentisch, auf der Familienfeier oder sonst wo wird über die Politiker in der Regel ja auch nicht immer positiv berichtet. Das ist natürlich auch eine Ursache, die bekämpfen wir aber, wie gesagt, nur, wenn wir uns als Gesellschaft vielleicht allgemein da alle wieder ein bisschen mehr annähern.
Hass und Hetze auf der Straße beim Plakatieren ist jetzt ein relativ neues Phänomen. Schon länger gibt es in sozialen Medien mit ganz widerlichen Ausmaßen. Ich würde gern mal einen kleinen Abschnitt aus einer E-Mail vorlesen. Die hat uns Gerhard Fontanier, Grünstadtrat, zur Verfügung gestellt. Der hat eine Demonstration für Vielfalt in Mannheim organisiert, hat daraufhin eine Drohmail bekommen und da heißt es im letzten Satz: Vielleicht müsste man eure Liebsten überfallen und belästigen. Schwingen sie dann immer noch solche Reden? Finde ich schon ziemlich heftig. Gerhard Fontanier hat dann auch Anzeige erstattet und hat von der Staatsanwaltschaft die Antwort bekommen, dass die Ermittlungen eingestellt werden, weil in dieser Aussage keine Drohung stecken würde. Fühlen Sie sich von den Ermittlungsbehörden geschützt in solchen Fällen?
Also das ist jetzt auch eine Sache, die mich nicht überrascht. Solche Nachrichten haben sogar mich als Juso-Vorsitzenden damals noch schon erreicht. Solche Nachrichten finden Sie vor allem bei den jungen Frauen, die ja jetzt auch in Mannheim kommunalpolitisch aktiv sind, unter fast jedem einzelnen Facebook- und Instagram-Beitrag. Und da wird am Ende nicht gegen ermittelt, weil in dem Fall jetzt offensichtlich diese Aussage wohl noch tolerierbar war. Das kann ich persönlich so gar nicht nachvollziehen, weil da ist eine aktive Gewaltandrohung dabei. Und da scheint die Staatsanwaltschaft allerdings noch der Auffassung zu sein, dass die Meinungsfreiheit dem überwiegt. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Das ist auch wichtig, dass man da nicht immer alles direkt strafbar macht, was man sagt. In dem Fall, finde ich, erschüttert mich das aber ehrlich gesagt schon.
Sie haben gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, um von der Aggressivität wegzukommen. Das geht wahrscheinlich nicht in 14 Tagen, aber es ist ja so, dass Sie jetzt im Moment als Wahlkämpfer unterwegs sind. In knapp einem Monat ist die Kommunalwahl. Sie werben jetzt um Stimmen. Welche Konsequenzen sehen Sie da ganz konkret raus? Gehen Sie nur noch in Gruppen zum Plakatieren oder wie gehen Sie damit um?
Wir sind bislang auch schon immer eigentlich nur in Gruppen plakatieren gegangen, zumindest zu zweit. Auch beim Haustürwahlkampf waren wir immer mindestens zu zweit unterwegs, weil ehrlicherweise wir auch öfter das Gefühl hatten, dass beim Haustürwahlkampf vielleicht mal was passieren kann, wenn man dann im 20. Stock um 5 Ecken alleine vor einer Haustür steht. Deswegen können wir gar nicht so viel anders machen, was den Wahlkampf angeht. Plakatieren abends oder nachts ist eine Sache, die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen werden. Da ist allerdings auch der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Also wir sind in der Kommunalpolitik ja alle ehrenamtlich unterwegs und oftmals findet man gar keine andere Zeit, als dann abends nochmal rauszugehen und die Plakate aufzuhängen. Das heißt, wir müssen da jetzt erst einmal alle durch und das Einzige, was wir machen können, ist unsere Mitglieder zu sensibilisieren. Ruft die Polizei, wenn irgendwas passiert. Geht nicht in den Konfrontationen. Wenn dem Plakat was passiert, dann ist da ein Sachschaden entstanden, aber versucht selbst nicht irgendwie da auch tätig zu werden. Mehr bleibt uns erst einmal nicht übrig, weil wir selbstverständlich nicht zu jedem einzelnen Wahlkampfstand, zu jeder einzelnen Haustüraktion und zu jedem einzelnen Plakatieren die Polizei dazu rufen können. Das schaffen die allein vom Personal ja gar nicht. Und deswegen sind uns da auch ein Stück weit die Hände gebunden. Wir müssen wahrscheinlich aber nach diesen Wahlen intensiv auch gesellschaftlich nochmal darüber diskutieren, was das für die Zukunft bedeutet.
Welchen Anteil macht eigentlich das Aggressive, das Beschimpftwerden in Ihrem Wahlkampf aus? Oder anders gefragt, gibt es auch positive Erfahrungen, dass Ihnen jemand sagt, toll, dass Sie sich kümmern, dass Sie sich engagieren, dass Sie kandidieren?
Also die Wahrheit ist, Wahlkampf ist generell meistens eine sehr positive Zeit. Ich bin damals auch im Bundestagswahlkampf 2017 eingetreten und das ist meistens die Zeit, wo wir die meisten Neumitglieder bekommen, weil es wirklich wahnsinnig viel Spaß macht, mal bei den Haustüren zu klingeln und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch so Plakate aufzuhängen. Das klingt irgendwie für Außenstehende vielleicht immer ein bisschen komisch, aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann lernt man echt seine Stadt auch nochmal ganz anders kennen, würde ich sagen. Und die Erfahrungen sind überwiegend positiv. Also, dass man angefeindet wird, ist relativ normal. Die meisten Leute sind, wenn sie ein Problem mit einem haben, eher einfach nur abweisend. Da kriegt man vielleicht mal eine Tür vor der Nase zugeschlagen. Aber gewalttätig, wie gesagt, war es in der Vergangenheit nie. Und das ist jetzt für uns wirklich ein neues Phänomen. Der Hass an sich im Großteil der Bevölkerung hält sich aber weiterhin noch in Grenzen. Also Wahlkampf macht weiterhin Spaß, wir sind weiterhin gerne unterwegs und wir sind danach immer motiviert. Aber wenn sich diese Einzelfälle natürlich häufen, dann setzt das irgendwann mal wirklich mit.
Unabhängig von Gewalt sind Wahlplakate immer ein heiß diskutiertes Thema im Wahlkampf. Übertreibt es die Politik mittlerweile ein bisschen mit dem Zuplakatieren der Stadt?
Da stellen Sie mir eine gute Frage. Da habe ich auch in der letzten Zeit sehr viel drüber nachgedacht, weil ich persönlich kein großer Freund von den Mannheimer Plakatierungsrichtlinien bin, wie sie gerade sind, weil sie der Politik auch einfach viel Spielraum nehmen. Letztendlich ist die Plakatwerbung das Letzte, was den Parteien noch bleibt, um wirklich alle Menschen zu erreichen. Wir kommen in die Briefkästen nicht mehr rein, weil mittlerweile überall keine Werbung steht und dann darf man eigentlich auch keinen politischen Flyer reinwerfen. Wir können also letztendlich nur an unserem Infostand stehen oder Plakate in die Öffentlichkeit hängen. Andere Werbemöglichkeiten gibt es nicht mehr, gerade auch, weil es auf Social Media ja zunehmend schwierig wird, für politische Werbung zu werben. Das Problem an unserer Plakatierungsrichtlinie ist aber so ein bisschen, dass wir ja jetzt durch den Schutz von den wichtigen Stadtteilzentren und auch durch so Regeln wie keine Plakate an Haltestellen und so, letztendlich versuchen, diese politische Werbung immer mehr in die Fläche und weg von zentralen Orten zu treiben. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass ich nicht mehr ein Plakat an eine Haltestelle hänge, sondern dann 5 Plakate an alle umliegenden Straßen. Und dadurch wird die Zahl natürlich kontinuierlich mehr. Ich glaube, da sollte man insgesamt mal drüber diskutieren. Allerdings bin ich kein Freund davon zu sagen, wir begrenzen die Anzahl oder wir machen es wie in anderen Städten nur noch an spezifischen Orten. Weil gerade als Ortsvereinsvorsitzender in der Neckarstadt West mit einer Wahlbeteiligung von unter 20% in der Oberbürgermeisterwahl und 30% bei der letzten Kommunalwahl, ich ganz klar sehe, wir brauchen diese offensive Werbung, um überhaupt noch die Leute irgendwie zur Wahl zu kriegen, weil selbst die jetzige Anzahl der Plakate dafür führen wird, dass zumindest in meinem Stadtteil und auch in anderen Stadtteilen ganz viele Leute immer noch nicht wissen, dass Kommunalwahl ist.
Kommen wir zum zweiten Thema. Dem Güterzugtunnel in Mannheim. Zwischen Mannheim und Karlsruhe wird es zu eng auf den bestehenden Schienentrassen. Deshalb will die Bahn zwischen den beiden Städten 2 neue Gleise bauen. Im Moment prüft sie, wo die genau verlaufen könnten. Sowas ist natürlich sehr aufwendig, der Prozess dauert jetzt schon 4 Jahre, aber die Bahn kommt immer mehr voran. Die Zahl der möglichen Varianten für die neue Trasse wird immer mehr eingegrenzt. In Mannheim speziell müssten diese beiden neuen Gleise in einem Tunnel unter dem Stadtgebiet verlaufen, weil anders kein Platz ist. Anwohner an den bestehenden Strecken wünschen sich schon lange einen Güterzugtunnel, weil gerade die Güterzüge besonders viel Lärm machen.
Dann erklär uns doch mal, wo die 2 Tunnelvarianten verlaufen könnten.
Beide würden nördlich der Blumenau beginnen und dann unterhalb von Waldhof, Lutzenberg und der Neckarstadt verlaufen. Die eine Variante sieht dann so aus, dass sie in Richtung Hauptbahnhof abknicken würde und von dort zum Rangierbahnhof verläuft, wo der Tunnel dann auftauchen würde. Die andere Tunnelvariante, die wäre deutlich länger. Sie würde von der Neckarstadt auch noch unter dem Rhein und unter Ludwigshafen verlaufen und dann erst südlich von Ludwigshafen wieder auftauchen.
So, jetzt machen wir es noch ein bisschen komplizierter. In deinem Bericht hast du ja geschrieben, es muss aber nicht zwingend einen Tunnel geben.
Genau. Laut Bahn gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass im Stadtgebiet Mannheim überhaupt kein Tunnel entsteht und zwischen Neuhermsheim und Käfertal wie geplant ein stillgelegtes Gleis reaktiviert wird. Und dann würden alle Züge über das bestehende Netz fahren. Eine Entscheidung will die Bahn wohl Anfang des kommenden Jahres treffen. Herr Herrenkind, wie fänden Sie einen Güterzugtunnel unter Mannheimer Stadtgebiet?
Also ich glaube, und das ist ja die Meinung von allen Kommunalpolitikerinnen in Mannheim, dass dieser Güterzugtunnel auf jeden Fall notwendig ist. Wir haben eine jetzt schon extreme Lärmbelästigung entlang der Riedbahn und diese Lärmbelästigung wird sich in der Zukunft wahrscheinlich auch nochmal erhöhen. Und wir sind mittlerweile bei Werten, vor allem wenn man sich das Projekt mal anschaut und in den globalen Kontext setzt, da können wir ohne einen Güterzugtunnel in Mannheim eigentlich nicht arbeiten.
Das ist so ein Mammutprojekt, das kann man sich irgendwie nicht wirklich vorstellen. Offenburg wird ja immer gerne als Beispiel herangezogen, wo bis 2035 ein Tunnel entstehen soll, der jetzt schon mit 4 Milliarden Euro kalkuliert ist. Was würde so ein Tunnel unter Mannheim kosten und bis wann wäre der denn fertig?
Also die Kostenfrage kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten, nicht auf den Cent genau, aber es wird auf jeden Fall ein wahnsinnig teures Projekt werden. Allerdings muss man dabei wissen, ich versuche das mal in den Kontext einzuordnen, wir befinden uns in Mannheim mitten auf der Rheintalbahn und die Rheintalbahn ist sogar der wichtigste europäische Güterzugkorridor, der existiert. Über 60% des europäischen Güterverkehrs läuft alleine auf dieser Strecke. Wir sind letztendlich auch für all unsere politischen Ziele, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, dazu verpflichtet, diese Strecke auszubauen. Denn nur wenn die Rheintalbahn auch in Zukunft mit mehr Zugzahlen und mit einer höheren Kapazität arbeiten kann, dann können wir überhaupt die Energiewende und die Verkehrswende in Deutschland und in Europa schaffen. Deswegen ist das Projekt, wenn man es sozusagen in den Gesamtkontext einordnet, dann eine Sache, die dann schon finanzierbar sein muss. Denn wir reden hier nicht über eine kommunalpolitische Entscheidung, sondern wir reden hier letztendlich über die Frage, ob wir in Zukunft noch auf der europäischen Ebene in der Lage sind, einen ordentlichen Güterverkehr auf der Schiene stattfinden zu lassen.
Zwischen 0 und 100%? Wie realistisch ist ein Tunnel unter Mannheim?
Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall bei soliden 70%, vielleicht sogar mehr. Da kann ich auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Chefin ist ja verkehrspolitische Sprecherin und wir haben uns die letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch mit vielen Kommunalpolitikern hier vor Ort und auch mit wahrscheinlich allen Entscheidungsträgern, die bei der Deutschen Bahn verantwortlich sind, dazu ausgetauscht. Letztendlich ist es so, wir werden am Ende dieses Jahres vom Verkehrsministerium eine neue Zugzahlenprognose für unsere Region bekommen. Und in dieser Zugzahlenprognose wird dann eben gesagt, wie viele Züge werden ungefähr in Mannheim fahren zum Jahr 2040. Also wohin bewegt sich diese Richtung? Und Sie haben es ja schon gesagt, momentan ist die Option von der Deutschen Bahn auch noch, wir reaktivieren ein Gleis auf der östlichen Riedbahn. Das würde mit den derzeitigen Zugzahlprognosen allerdings dafür sorgen, dass wir fast beim Maximum sind. Es dürften dann nur noch 3 Züge bis 2040 pro Tag mehr in Mannheim fahren. Und dann haben wir dieses Limit schon überstiegen. Dann ist die Bahn also sogar dazu gezwungen, diesen Tunnel zu bauen oder eine andere Alternative zu finden, weil dann die Fahrgastzahlen eben schon sagen, wir kommen um diesen Tunnel und um ein weiteres Gleis nicht herum.
Und warum überlegt dann die Bahn überhaupt noch, das Ganze übers bestehende Netz abzuwickeln? Sie haben es gerade gesagt, die wartet auf die Zugprognose für 2040. Schon nach der Prognose für 2030 kann man sagen, dass es ziemlich eng wird auf der Strecke. Der Zugverkehr wird eher mehr. Sie haben es angesprochen. Warum beschäftigt sich die Bahn dann überhaupt noch mit der Option, dass die Züge hier übers bestehende Netz fahren könnten?
Um es da vielleicht mal salopp zu sagen, irgendwann muss man ja einfach mal einen Cut machen und irgendwann muss man ja auch einfach mal mit bestehenden Zahlen planen. Und wir sind jetzt eben genau bei diesem Projekt in dem Fall, dass eben die neuen Zahlen noch in der Zukunft, also in den nächsten Monaten kommen werden. Wir allerdings mit den alten Zahlen ja auch schon vor Jahren angefangen haben, dieses Projekt zu planen. Und diese Planänderung jetzt wäre zumindest für das Unternehmen einfach ein zusätzlicher Aufwand. Deswegen hat man sich ja bis jetzt auch dazu entschieden. Wir prüfen weiterhin Linienvarianten für Zahlen, die eben keine zusätzlichen Gleise in Mannheim brauchen. Und wir prüfen Varianten, die zusätzliche Gleise in Mannheim brauchen. Die abschließende Entscheidung wird allerdings erst dann auch getroffen, wenn wir auch tatsächlich wissen, wie viel Zugzahlen wir in Mannheim bis 2040 haben werden.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird die Prognose für 2040 so ausfallen, dass das bestehende Netz nicht ausreicht. Dann müssten es doch mehr als 70% für einen Tunnel sein, oder?
Deswegen habe ich ja auch gesagt, solide 70%, weil bei der Deutschen Bahn weiß man nie. Da können sich noch einige Sachen verschieben und wir haben die Prognosen natürlich noch nicht. Also wenn diese Prognosen jetzt gegen alle Erwartungen sagen, dass wir in Mannheim nur 2,5 mehr Züge bis 2040 haben werden, dann würde es theoretisch ausreichen mit der Reaktivierung der östlichen Riedbahn. Das glaube ich aber nicht.
Jetzt ist ja so, wir haben eben drüber gesprochen, so ein Tunnel würde mehrere Milliarden kosten. Bezahlen müsste den zum großen Teil der Bund. Der Bund hat aber noch viele andere Aufgaben vor der Brust. Er will das bestehende Bahnnetz sanieren und er hat auch noch ganz andere Baustellen, Stichwort Verteidigung, wo überall Geld gebraucht wird. Was macht Sie so optimistisch, dass der Bund ausgerechnet diesen Tunnel hier in Mannheim finanzieren würde? Weiß die Frau Kadematuri, ihre Chefin, da mehr?
Wir wissen da natürlich auch nicht mehr. Allerdings muss man das Ganze natürlich dann auch politisch betrachten. Und in der Abwägung ist diese Strecke, über die wir hier in Mannheim reden, mit Abstand die wichtigste Güterzugstrecke, die wir in Deutschland nun mal haben. Und auch im europäischen Vergleich. Deswegen wird, wenn wir überhaupt an irgendeiner Bahntrasse kürzen, die Bahntrasse Mannheim-Karlsruhe wahrscheinlich die letzte sein. Und ich gehe davon aus, dass die Bahn auch in den nächsten Jahren die finanziellen Mittel dafür noch finden wird. Es ist letztendlich auch ein übergeordnetes politisches Ziel, wo sich ja mittlerweile alle Parteien einig sind. Wir brauchen mehr Verkehr auf der Schiene und diese Strecke ist letztendlich der Hauptverursacher für die Probleme, die wir derzeit im deutschen Bahnnetz haben. Das ist die, wo am letzten der Rotstift angesetzt wird. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass der Tunnel kommt.
Okay, und jetzt mache ich es nochmal ein Tick komplizierter. Wir haben eben über diese beiden Tunnelvarianten gesprochen. Die eine, die würde quasi westlich an Mannheim vorbeigehen und dann auch noch unter Ludwigshafen durchgehen und würde den Rangierbahnhof gar nicht anbinden. Es ist einer von den größten Güterzugbahnhöfen in Europa. Also eine Anbindung ohne den Rangierbahnhof schwierig. Die andere Variante, die den Rangierbahnhof anbinden würde, die würde genau dort auftauchen, wo aktuell der Fahrlachttunnel ist, also der Tunnel für die Autos. Der müsste dann verlegt werden. Zum Mammutprojekt kommt nochmal ein Mammutprojekt hinzu. Eigentlich kaum vorstellbar. Wie soll das gehen?
Das ist dann eine kommunalpolitische Entscheidung. Da muss sich dann am Ende natürlich die Stadt fragen, ist sie gewillt, den Fahrlachttunnel, soweit ich das jetzt verstanden habe, tiefer zu legen, weil es geht letztendlich um die Neigungen, die bei Güterzügen bei so einem Tunnel natürlich ellenlang sind. Das muss man dann kommunalpolitisch entscheiden und da wird man wahrscheinlich nochmal ein paar Millionen für in die Hand nehmen müssen. Ich gehe aber davon aus, dass das dann auch so entschieden wird. Denn wir wissen es ja alle, wir haben es ja alle miterlebt, ohne den Fahrlachttunnel können wir wahrscheinlich nicht leben in Mannheim. Dann muss man eben gezwungenermaßen diesen Tunnel tiefer legen. Ich möchte an der Stelle aber vielleicht nochmal eine Sache einbringen, die ich im Vorfeld in der Diskussion um diese Bahntrasse auch immer ziemlich schwierig fand, die mir selbst in der Recherche dann aufgefallen ist. Wir reden hier um die Frage von Lärmschutz und wir reden hier um die Frage von Fahrgastzahlen. Und in der öffentlichen Debatte vermischt sich das Ganze immer so ein bisschen. Was vielleicht wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, diesen Tunnel, über den wir gerade reden und auch die Finanzierung von diesem Tunnel, ist keine Lärmschutzmaßnahme. Also unabhängig davon, wie laut es in den Stadtteilen dann wird, die von dem Neubauprojekt betroffen sind, gibt es für den Bund nicht die Möglichkeit zu sagen, aus Gründen des Lärmschutzes bauen wir jetzt den Tunnel, sondern das geht nur im Sinne der Netzstabilität. Und entsprechend ist es eben eine Entscheidung, die wir am Ende auch manchmal ein bisschen in der Debatte voneinander trennen müssen. Das wird mir gerade immer mehr vermischt. Da sollten wir sauber trennen, denn über den Lärmschutz, auch den Bestandlärmschutz an den Strecken, da könnten wir eigentlich auch noch mindestens mal 30 Minuten drüber reden.
Über einen Bahntunnel und den Bahnlärm werden wir auch in Mensch Mannheim sicher noch das ein oder andere Mal sprechen. Jetzt müssen wir aber über die Maimess reden und einen handfesten Skandal. 360.000 Besucherinnen und Besucher kamen an 16 Tagen. Aber Timo Schmidhuber war dieses Jahr zum allerersten Mal überhaupt auf der Maimess. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Also das ist der Skandal, dass ich nicht da war. Das ist aber schön, ne? Also ich muss sagen, Asche auf mein Haupt. Aber mir wird bei Fahrgeschäften halt sehr schnell schlecht. Und dann bleibt nicht mehr so viel auf der Maimess, wenn man dabei raus ist.
Ich habe gedacht, du bist so der Autoscooter-Typ. Weißt du, so verschränkte Arme, am Rand stehen, alles beobachten.
Nicht mit verschränkten Armen, sondern ganz lässig mit dem Daumen in der Gürtellasche.
Lederjacke.
Nee, so weißes T-Shirt. Und dann einfach wichtig schauen am Rand vom Autoscooter. Das ist ganz wichtig. Nee, aber Spaß beiseite. Ich bin mit meiner jüngeren Tochter, ihr zuliebe, dann doch mit so einem Wirbelding gefahren. Also mit so Sitzen, die sich in alle erdenklichen Richtungen gedreht haben. Und ich hatte noch Stunden danach ein flaues Gefühl im Bauch.
Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Vielmehr geht es nämlich um eine Attraktion auf der Maimess, die seit vielen Jahren immer mal wieder für Diskussionen sorgt, das sogenannte Ponykarussell.
Genau. Was ist das? Das ist im Prinzip eine Art Manege, sage ich mal. Ein Zelt mit 11,5 Metern Durchmessern und da laufen 5 Pferde im Kreis und die Kinder können auf dem Rücken reiten.
Genau, das war jetzt so die Kurzzusammenfassung, könnte man noch ein bisschen detaillierter machen, kommen wir vielleicht noch drauf. Der Tierschutzorganisation PETA sind diese Ponykarussells schon lange ein Dorn im Auge und auch auf der Maimess haben sie mal wieder eine Protestaktion gestartet. Die Lokalpolitik wollte die schon mal verbieten. Jetzt heißt es ein bisschen aufpassen, es wird ein wenig kompliziert. Es gab für einen Antrag von SPD, Grünen und Liberty mal eine Mehrheit im Hauptausschuss, aber den hat der Gemeinderat nie beschlossen.
Genau, denn es gab da laut Stadt ein Problem.
Es gab wohl rechtliche Bedenken, man dürfe solche Reitbahnen nicht anders behandeln als andere Betreiber. Herrenkind, jetzt müssen wir drüber reden. Sind solche Ponykarussells überhaupt noch zeitgemäß?
Also ich persönlich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da gar kein Verständnis für diese Ponykarussells. Das ist letztendlich, wenn man sich diese Situation auch von diesen Pferden mal anschaut, die da wirklich mit dem Kopf auch am After des Hintertiers stundenlang irgendwelche Runden drehen, das hat ja nichts mehr mit dem natürlichen Verhalten von solchen Tieren zu tun. Und insbesondere, wenn man sich auch mal anschaut, wie viele Reitvereine und andere Institutionen wir hier in Mannheim haben, wo man, wenn man wirklich Interesse am Pferd hat, auch hingehen kann und sich auch kostengünstig, teilweise sogar kostenlos da mal wirklich mit den Tieren beschäftigen kann, dann weiß ich nicht, warum das was auf der Maimess zu tun hat. Dann doch lieber nochmal ein zweites Fahrgeschäft.
Also Sie sind für ein Verbot?
Ich bin ganz klar für ein Verbot und ich finde auch das Verhalten von der Stadt da an der Stelle ein bisschen schwierig. Ich habe selbst auch jetzt mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ja auch andere Städte, ich glaube insbesondere Köln, wo es ein solches Verbot gibt.
Oder Ludwigshafen.
Das wurde dort auch noch nicht beanstandet. Ich glaube, da sind wir in einer klassischen Situation davon, dass sich Politik und auch Stadtverwaltung manchmal vielleicht auch was trauen muss und man eine Klage vielleicht auch mal riskieren muss. Denn letztendlich ist es ja so, wenn dabei rauskommt, das Vorgehen der Stadt Mannheim war nicht rechtens, dann wissen wir zumindest anhand der Urteilsbegründung auch, woran es lag und können vielleicht auch nachschärfen und nochmal weitermachen. Und derzeit das Thema sozusagen einfach auszusitzen, finde ich, ist kein guter politischer Stil.
Also gibt's einen neuen Anlauf nach der Kommunalwahl?
Ich hoffe.
Mein Kollege Kai Blöffer, der hat damals einen Artikel drüber geschrieben und der hat sich auch mit dem Betreiber von dem Ponykarussell auf der Maimess unterhalten. Es war eine ruhige Ecke. Es gab für die 5 Plätze in der Manege, sage ich mal, 12 Pferde. Das heißt, die konnten sich abwechseln und waren dann alle 2 bis 3 Stunden sozusagen, war ein Pferd jeweils im Einsatz. Und wenn sie Pause hatten, waren sie auf einer großen Auslauffläche, die hinter dem Stand war, war so 600 Quadratmeter groß. Bleiben Sie trotzdem bei diesem Verbot oder können Sie nachvollziehen, dass der Betreiber argumentiert, das ist doch alles okay so?
Also der Betreiber hat da sicherlich im Rahmen des Tierschutzes seinen Verpflichtungen, ist er da sicher nachgekommen, aber das ist doch keine natürliche Situation für solche Ponys. Also auch wenn ich dann eine 600 Quadratmeter Auslauffläche habe, was für diese Tiere wahrscheinlich immer noch viel zu wenig ist, befinde ich mich doch in einer enormen Stresssituation. Also sie selbst, wenn sie über die Maimesse gehen, sind danach ja auch teilweise schon ein bisschen gestresst von dem Lärm und den ganzen Personen, die dort sind. Und zu sagen, wir tolerieren es, dass die Pferde 2-3 Stunden lang da im Kreis laufen und einer enormen Stresssituation ausgesetzt sind und danach haben sie ja 600 Quadratmeter Auslauffläche, die aber genauso laut ist, die ja auch keine ernsthafte Erholung für diese Tiere ist, dann ist das juristisch so sicher korrekt. Aber für mich persönlich geht da das Tierwohl auf jeden Fall vor, gerade weil wir auch Alternativen haben. Die Situation würde ich jetzt anders beurteilen, wenn es generell keine Pferde oder Ponys oder Reiterhöfe oder so in der Region gibt und man damit argumentieren könnte, dass man den Kindern da auch eine gewisse Nähe zu den Tieren beibringen kann. Das ist aber in Mannheim ja schlicht nicht der Fall. Also wir haben einfach nicht den Bedarf nach sowas und ich würde mir lieber wünschen, dass die Leute sich, wie gesagt, dann auf den Reitverein begeben. Die haben auch öfters Tag der offenen Tür oder Nikolausreiten oder ähnliches, wo man mal mit ernsthaften Pferden und auch mit echten Ponys im echten Umfeld klarkommen kann und das ist sowohl für die Tiere als auch für die Menschen sicher eine viel schönere Erfahrung.
Wenn es mit einem Verbot nicht klappt, ließe sich sowas doch auch anders regeln. Ich habe mal ein paar Zahlen aus unserem MM-Archiv rausgesucht. Es gibt 140 Standplätze auf der Maimess. Und laut der Geschäftsführerin von Event und Promotion, die Maimess ja organisiert, gab es 1200 Bewerbungen für diese 140 Standplätze. Wenn man also sagt, man möchte kein Ponykarussell, könnte man einfach für die Stelle doch einen anderen Betreiber auswählen, oder?
Da sind wir wieder beim politischen Willen. Das ist eine Sache, die man so sicherlich machen könnte. Das ist eine Sache, die der Aufsichtsrat auch jetzt unter dem neuen Vorsitzenden Christian Specht sicher so diskutieren könnte. Momentan scheint das aber nicht auf der Tagesordnung zu stehen. Aber ja, da haben Sie recht. Also generell, wenn man ein Problem angehen möchte und wenn man nach einer Lösung sucht, dann kann man auch eine Lösung finden. Man kann allerdings natürlich auch 20 Gründe finden, warum es nicht geht. Und das ist am Ende eine Haltungsfrage.
Und wie sehen Sie zum Beispiel dann das Springreitturnier auf dem Maimarkt? Das ist doch sicher auch nicht artgerecht, wenn jetzt die Tiere da in einem Parcours vom einen Hindernis übers andere springen.
Da sind wir auf jeden Fall auch bei einer Situation, wo wir vielleicht nicht über Tierquälerei reden, aber was für die Tiere natürlich nicht angenehm ist. Da muss man allerdings nochmal zugute halten, dass es sich hier auch um einen sportlichen Wettkampf handelt und dort ja auch dann diese Tiere natürlich bewusst und auch nicht immer artgerecht für eben einen sportlichen Wettkampf gezüchtet werden. Das ist meiner Meinung nach allerdings nochmal was ganz anderes, weil da geht es nicht nur um das reine Spaß am Vergnügen und dieses Ponyreiten, das ist purer Spaß am Vergnügen. Und auch diese Wettkampfpferde haben vermutlich mehr Auslauf und mehr Freiheit als auf dem Ponykarussell auf der Messe.
Jetzt bin ich schon ein bisschen irritiert. Also sportlicher Wettkampf legitimiert nicht artgerechte Haltung, Spaß für vierjährige Mädchen in einem Ponykarussell nicht.
Ich würde sagen, dass man so nicht stehen lassen kann. Bei den Ponykarussellen ist aber, also es gibt keinen anderen Grund außer den Spaß an den Tieren, den man auch in einer anderen Art und Weise und viel besser, wie gesagt, auf einem Reiterhof haben kann. Bei Sportwettkämpfen, was wir da letztendlich haben, gibt es einfach keine Alternative. Da ist es eine Frage, ob wir was komplett verbieten und etwas überhaupt gar nicht mehr in Deutschland haben wollen. Darüber kann man sicher diskutieren, aber wie gesagt, gerade bei den Ponykarussells bin ich der Meinung, da gibt es so viele Alternativen, das kann man verbieten und wir haben immer noch niemanden was weggenommen.
Letzte Frage zum Schluss, waren Sie eigentlich auf der Messe? Und was gefällt Ihnen am besten dort?
Ich war auf der Messe und mir hat bis jetzt immer das Riesenrad am besten gefallen. Dann habe ich aber mitbekommen, dass letztes Jahr da ja ein kleiner Vorfall war. Und seitdem ist es nicht mehr das Riesenrad, sondern seitdem sind es wahrscheinlich die Essensstände.
Kurze Erklärung, der Vorfall. Das Riesenrad ist nicht umgefallen. Zwei Jugendliche sind dort versehentlich vergessen worden.
Genau, und deswegen habe ich dieses Mal auch kurz überlegt, ob ich ins Riesenrad gehen soll. Und dann ist mir auch dieser Vorfall eingefallen und ich habe es gelassen.
Das hat jetzt auf jeden Fall was mit Nervenkitzel zu tun, da reinzugehen.
Herr Herrenkind, wir kommen zur Schlussfrage, die wir jedem Gast an dieser Stelle stellen. Was machen Sie am Wochenende?
Ich werde dieses Wochenende Haustürwahlkampf machen, Plakate hängen, Wassereis auf der Neckarwiese verteilen bei gutem Wetter und abends nochmal Kneipenwahlkampf machen.
Okay, da wünschen wir Ihnen viel Spaß.
Kneipenwahlkampf klingt in aktuellen Zeiten aber ehrlich gesagt auch ziemlich gefährlich.
Da sind wir mindestens zu fünft unterwegs. Da hoffen wir mal, dass das einigermaßen gut verläuft. Aber genau das ist so ein Fall. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen und wir lassen uns diese Räume nicht nehmen. Wir sind dann einfach mehr.
Und auf der Neckarwiese gibt es dann für ordentliche Sozialdemokraten natürlich nur rotes Wassereis, oder?
Tatsächlich buntes. Nur rotes Wassereis ist ja auch eine Message, aber buntes Wassereis steht letztendlich auch für Vielfalt. Und als SPD stehen wir in Mannheim ja auch für die vielfältige Stadt. Deswegen habe ich da auch kein Problem, Wassereis in anderen Farben zu verteilen.
Blau ist ja, glaube ich, in dem Set gar nicht enthalten.
Das ist korrekt.
Das war Mensch Mannheim für diese Woche. Die nächste Folge kommt erst in 4 Wochen, während der Pfingstferien. Aber dazwischen könnt ihr uns live bewundern. Am 3. Juni nämlich beim Mannheimer Morgen Stadtgespräch zur Kommunalwahl in der Abendakademie. Dann quetschen Timo und ich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der großen Parteien aus. Im Podcaststudio sitzen wir dann erst nach der Wahl wieder. Und dann wissen wir auch, ob Kai-Uwe Herrenkind vielleicht den Einzug in den Gemeinderat geschafft hat.
Und wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen sollt, dann probiert doch einfach mal unseren MM-Wahlhelfer aus auf mannheimer-morgen.de. Er funktioniert wie der bekannte Wahlomat und alle 13 Parteien und Gruppierungen, die in Mannheim bei der Kommunalwahl antreten, haben die Fragen beantwortet. Auf mannheimer-morgen.de gibt es mit einem MM-Plus-Abo auch mehr zu allen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Damit ihr keine Folge von Mensch Mannheim mehr verpasst, abonniert uns am besten.
Schöne Pfingsten wünschen euch Florian
und Timo. Bis zum nächsten Mal und geht am 9. Juni wählen.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.